herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Ich möchte gerne vorlesen aus Johannes 12, den Text, der über Palmsonntag berichtet. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er bekommen können. In der Schrift heißt es, jetzt kommt ein Zitat, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion, dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genau so empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegengingen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Hier geht es auch um Erwartungen. Hier stehen ganz viele Erwartungen im Raum, wenn man diesen Text anschaut. Erwartungen, die mit der Zukunft zu tun haben. Mit den Erwartungen, die die Menschen hatten, wenn sie an die Zukunft oder an ihre eigene Zukunft dachten. Was haben die Leute damals von Jesus erwartet? Ich glaube, es gibt im Wesentlichen zwei Erwartungen, die man benennen kann. Das eine war, sie wollten ein Wunder. Ein Wunder im Hier und Jetzt in ihrem Leben. Die Leute liefen zusammen, weil sie gehört hatten, dass Jesus einen Mann von den Toten auferweckt hatte, Lazarus. Im Johannesevangelium wird das kurz vorher berichtet. Und natürlich war das spektakulär. Jesus hat so viele Wunder getan, er hatte auch schon Tote auferweckt. Aber das war wirklich die Krönung, weil Lazarus war schon mehr als 3 Tage im Grab. Die Verwesung hatte schon eingesetzt, er stank schon. Ja? Also das war wirklich so die Krönung von allem, was er so an Wundern getan hatte. Also weil er ein riesiges, ein spektakuläres Wunder getan hatte und viele andere vorher, war das vielleicht so ihre Erwartung, dass Jesus auch für sie ein Wunder tun könnte, weil sie gerade eins brauchten oder weil die Zeit kommen könnte, wo sie vielleicht in Zukunft mal eins brauchen würden. Aber wenn wir den Text so anschauen und was Jesus sagt und dann auch später noch sagt, dann sehen wir, diese Erwartung war, aus der Sicht von Jesus, zu wenig. Es ist völlig richtig, mit dieser Erwartung zu kommen. Wenn du ein Wunder brauchst, dann komm mit dieser Erwartung zu Jesus, mit der Erwartung, dass er in deinem Leben eingreift. Aber es ist nicht alles, worum es geht. Jesus hatte das immer und immer wieder gesagt, in verschiedenen Situationen. Man könnte es vielleicht so übersetzen, fokussiere dich nicht auf das, was vergeht, was vergänglich ist, sondern auf das, was ewig ist. So ein paar Geschichten vorher im Johannesevangelium wird das berichtet, dass Jesus für Tausende von Menschen Brot vermehrte. Er nahm ein bisschen Brot und er machte da Brot draus für Tausende von Menschen, ohne Backofen, ohne Abracadabra oder so. Er nahm es einfach in die Hand, dankte dafür und dann war es plötzlich genug für alle. Aber nachdem er das Brot vermehrt hatte, sind die Jünger und alle Leute, die das mitgekriegt haben und die davon gehört haben, die sind komplett fixiert auf dieses vermehrte Brot. Vielleicht haben sie schon durchkalkuliert, was für ein Geschäft man machen könnte oder so, keine Ahnung. Sie fanden Jesus faszinierend, weil er Brot vermehrt hatte. Und dann sagt Jesus was zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und dann denken sie nur an Brotvermehrung, denken über Brot nach. Denkt Jesus jetzt schon wieder, dass wir Brot vergessen haben und hätten mitnehmen sollen oder dies und jenes und so. Und Jesus sagt, oh, holt doch mal das Brot aus eurem Kopf. Das ist nicht der Punkt, um den es geht. Ja? Nicht fixieren auf diese Wunder, die sind wichtig, die sind gut, die braucht zwischendurch und so weiter. Aber man kann es vielleicht so formulieren, dass Jesus sagt, ihr sucht mich, weil ihr von diesem Brot gegessen habt oder essen wollt. Aber das ist nicht der Punkt, was diese Brotvermehrung, dieses Wunder bewirken wollte, genauso wenig wie die Auferweckung eines Toten namens Lazarus, sondern das, was es bewirken sollte, ist Glaube. Glaube an Gott. Dann gab es noch eine andere Erwartung, die wir in diesem Text sehen, die ganz deutlich und auch direkt ausformuliert ist, nämlich die Erwartung, jetzt ist der Punkt gekommen, dass Jesus die Königsherrschaft antritt. Ja, sie rufen, gepriesen sei, der da kommt, der König von Israel. Und sie erwarten, dass er König wird, diese Königsherrschaft antritt als König von Israel in einem politischen Sinne, politisch, als Herrscher über die Römer, über die verhassten Besetzer, denn Israel war damals einverleibt von der Großmacht Rom. Und sie hofften, dass er als Friedensbringer für Israel kommen würde, Frieden bringen würde zwischen ihnen und den anderen Nationen, aber in dem Sinne, dass Israel erhöht wird über die Nation, über alle anderen. Sie wollten ihn sehen als König, der Israel wieder diesen Platz gibt, vor der Welt sichtbar, das ist das auserwählte Volk Gottes und das steht höher, das ist das Herrschervolk. Und deswegen, da steht ja in diesem Text, die große Volksmenge rief, ja, aber ich glaube, dass diese Übersetzung ein bisschen harmlos ist, von Menschen, die nicht so enthusiastisch sich da reinfühlen. Also wenn ihr euch mal vorstellt, das ist die Erwartung, die ihr habt und jetzt kommt Jesus da, dieser König und er zieht nach Jerusalem ein und ihr glaubt, dass es jetzt losgeht und er die Königsherrschaft antritt, in einem politischen Sinne. Ich glaube nicht, dass dann alle geordnet da stehen und sagen, wir rufen jetzt, gepriesen sei der König, der da kommt oder so. Ich glaube, die Leute haben gebrüllt, sie haben geschrien. Sie waren enthusiastisch, ja, jetzt geht's los. Unsere Partei hat gewonnen, ja, jetzt geht's los. Wir haben sozusagen die Wahl gewonnen. Sie haben gebrüllt. Und sie rufen auch Hosanna. Hosanna, das, wenn man das übersetzt, also diese moderne Übersetzung hat das Wort jetzt mehr oder weniger weggelassen, dann heißt das so viel wie, rette uns, hilf uns. Und ich glaube, es war ein Ruf, der auch ein Schrei war, ein Schrei des Herzens. Rette uns aus der Situation. Sie dachten an die politische Situation dabei. Trotzdem, rette uns aus dieser Situation, in der wir sind, dass wir niedergetreten sind als Volk und wir brauchen einfach Hilfe. Und vielleicht könnte man das besser übersetzen, zu sagen, sie schrien alle, greif ein, übernimm die Macht, mach die Feinde fertig. Ja, tritt an jetzt endlich als politischer Führer und wir werden dir folgen. Führe uns an im Kampf gegen die Besatzer, gegen die übermächtigen Völker um uns herum. Hoffnung auf eine Zukunft. Es war die Definition einer hoffnungsvollen Zukunft, wie sie über Jahrhunderte gewachsen war in Israel. Es war die Definition von einer Hoffnung und Zukunft, wie die damalige Generation sie verstand. Und jetzt kam Jesus und sie dachten so, jetzt tritt das in Erfüllung. Aber ihre Perspektive umfasste nur die Welt, die sichtbar ist und die vergänglich ist. Und trotz allem, was Jesus gepredigt hatte, jahrelang war ihr Fokus nur auf das gerichtet, was jetzt im Hier und Jetzt passieren sollte und was aber nicht ewig Bestand haben würde. Und ich möchte mit euch noch mal ein bisschen genauer auf diesen Text schauen. Da gibt es in diesem Text ein Zitat aus dem Alten Testament und dann noch die Anspielung auf eine weitere Stelle. Und beides steht im Propheten Sacharja. Kennt ihr bestimmt auswendig, wisst genau, worum Sacharja sich dreht. Und ich lese mal vor, Sacharja 9, Vers 9 und 10. Also Vers 9 ist das Zitat, was in Johannes ein bisschen verkürzt wiedergegeben ist. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern er reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Und ich lese nochmal den nächsten Vers dazu. In Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich der Herr die Streitwagen, die Schlachtrosse und alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, diesen Vers mitzulesen, und man könnte noch ganz viel weiteren Text lesen, um zu verstehen, warum die Menschen diese Erwartung hatten, die sie hatten. Das ist nachvollziehbar. Ja, es war etwas, was aus dem Alten Testament genährt wurde, denn es gab im Alten Testament diese Prophetie und auch noch andere, die sagten, eines Tages wird es so kommen. Und sie hofften von ganzem Herzen oder glaubten in dem Moment, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und dann gibt es aber auch noch eine Anspielung auf etwas, was in ein paar Kapitel weiter steht, nämlich auf Zacharia 14. Dieser Einzug von Jesus in Jerusalem findet 5 Tage vor dem Passafest statt. 5 Tage, bevor er gekreuzigt wurde. Und jetzt sehen wir hier, lesen wir hier in diesem Bibeltext, dass die Leute, als sie Jesus entgegenlaufen, Palmzweige in die Hand nehmen. Und das ist eine Geste, die gar nicht zum Passafest gehört und auch nicht einfach so stattfand, sondern es war eine Geste, die gehörte zu einem anderen jüdischen Fest, nämlich zum Laubhüttenfest. Dort waren die Leute, das wurde einmal im Jahr gefeiert, das war aber ungefähr ist ein halbes Jahr vorher in etwa, vor Passa, da waren die Leute aufgefordert, Zweige von Bäumen und von Palmen und so abzuhauen und sich daraus so aus Laub gemachte Hütten zu bauen und darin eine Woche lang zu wohnen, um sich dadurch daran zu erinnern, dass Gott sie aus Ägypten rausgeführt, also sie erlöst hatte und in dieser Übergangszeit sie, das war ja eine Wüstenwanderung von 40 Jahren, in so selbstgemachten Hütten wohnen mussten. Und um das zu erinnern, diese Erlösung, die Gott vollbracht hatte, wurde das Laubhüttenfest gefeiert. Und wir sehen das auch in dem Propheten Zacharia und in anderen alttestamentlichen Stellen, dass das Laubhüttenfest im Laufe der Zeit immer mehr Bedeutung bekam. Und das Volk Israel war ja über 70 Jahre oder insgesamt sogar länger in Gefangenschaft, auch in der babylonischen Gefangenschaft. Und als sie zurückkamen, das war ungefähr die Zeit, als der Prophet Zacharia auftrat, bekam das Laubhüttenfest so eine zusätzliche Bedeutung, nämlich es wurde auch zu einer Feier von Gottes Königtum. Ja, Zacharia bekam diese großen Visionen von Gott, dass dieser König, der Messias, kommen würde und dann würde all das, was wir gerade gelesen haben, passieren. Der König des Friedens, der Israel wieder zurückbringt, auch in diese politisch friedliche Situation. Und das wurde gefeiert mit diesem Laubhüttenfest. Feier von Gottes Königtum. Und es wurde in Zusammenhang gebracht mit der Vollendung am Ende der Zeit. Und als Jesus jetzt sich aufmachte Richtung Jerusalem, da klickte das in ganz vielen Hirnen. Und die Leute sagten sich, als sie hörten, Jesus zieht ein nach Jerusalem, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Er ist der Messias, er ist der König, das erkennen wir. Und jetzt bereiten wir ihm den Empfang, dass er als König einziehen kann und dann kommt endlich das alles, was in Zacharia steht. Da steht zum Beispiel in Zacharia 14, Vers 9 und diese Stellen wurden immer bei jedem Laubhüttenfest gelesen. Der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag, und sie hofften, dass der jetzt da ist, an jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name wird einzig sein. Oder in Vers 16, es wird geschehen, alle übrig gebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Herrscher anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Die Leute nehmen Palmzweige in die Hand und das ist kein Zufall, sondern es ist eine Geste, mit der sie ganz bewusst etwas ausdrücken. Nämlich wir glauben, dass das der König ist und dass sich jetzt das erfüllt, was im Alten Testament angekündigt ist. Und da steht auch, ehrlich gesagt, im Grundtext nicht, sie nehmen Palmzweige, was fast alle Übersetzungen übersetzen, sondern da steht, sie nahmen die Palmenzweige in die Hand. Die Palmenzweige, die haben sie zwar frisch abgehoben oder so, aber es ist so ein Hinweis darauf, dass es eine bestimmte definierte Geste meinte. Das waren die Palmenzweige, die man normalerweise am Laubhüttenfest nahm. Und sie nehmen es, um ihn als König anzuerkennen. Tatsächlich hat Jesus diesem Ansinnen des Volkes, ihn als König anzuerkennen, nicht widersprochen in dem Moment. Wir sehen ja, dass er in den 3 Jahren vorher, wenn Leute irgendwie versucht haben, ihn in irgendeine Position zu bringen, er meistens das abgewehrt hat. Aber er widerspricht ja nicht. Er lässt es geschehen. Er nimmt dieses Eselsfüllen, er setzt sich da drauf. Also er sagt sogar, man soll es ihm bringen. Und dann reitet er nach Jerusalem. Und die Leute, wir wissen aus den anderen Evangelien, die breiten Kleider aus auf dem Weg und dann die Palmenzweige, sie wedeln nicht nur damit, sondern sie machen ihm so eine Straße damit. Und er reitet da drauf, weil er auch weiß, dass er dieser König ist und ihm das zusteht. Allerdings, Jesus weiß auch, was wenige Stunden und wenige Tage später passieren wird. Er widerspricht nicht, er ist der König. Aber, und das ist sehr wichtig, er versucht auch nicht, ihren Erwartungen zu entsprechen. Und er hatte das auch nicht vor. Weil Gottes Plan für eine hoffnungsvolle Zukunft auf etwas anderes fußt. Sie ist nicht erreichbar mit menschlichen Strategien. Sie ist sozusagen nicht so oberflächlich. Also nicht an der Oberfläche der Geschehnisse. Und als das Volk merkt, dass Jesus irgendwie in eine andere Richtung tendiert, dass seine Pläne anders klingen, ist es ganz schnell vorbei mit dem Gerufe von gepriesen sei der König und Hosanna rette uns, unser König sei unser König. Als Jesus ihre Vorstellung nicht abnickt und nicht erfüllt, wird er als König verworfen. Wenige Minuten oder Stunden später geschieht das schon, als er weiterredet. Denn er steht nicht, dass er nach Jerusalem kommt und dann sagt, okay, baut mir eine Bühne auf und dann steige ich auf diese Bühne und dann verkündige ich, ich bin jetzt der König und wir machen die Römer fertig. Sondern stattdessen fängt er an, über etwas anderes zu reden. Nicht von einer Bühne, sondern ganz normal auf dem Boden stehend. Und als er dann 5 Tage später stirbt, ist fast niemand mehr an seiner Seite. Worüber redet Jesus? Was ist seine Perspektive? Der Text ist lang. Wenn es euch interessiert, könnt ihr das zu Hause gerne nochmal in Ruhe durchlesen, wenn man da in Kapitel 12 weiterliest. Jesus redet unmittelbar zu den Menschen über seine Perspektive. Er sagt, das Weizenkorn muss sterben, wenn es in die Erde fällt, um zu leben. Das ist ein Hinweis auf seinen eigenen Tod, der unmittelbar bevorsteht. Aber es ist auch doppeldeutig, natürlich auch gültig für uns. Es gilt auch für uns, denn er sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Aber wer es um Jesu Willen verliert, der wird es gewinnen. Es kommt alles unmittelbar als Ansprache an diese Volksmenge, die ihm gerade so zugejubelt hat. Völlig andere Richtung. Und Jesus sagt auch, ich bin das Licht. Ich bin das Licht, das dein Leben von der Dunkelheit befreit. Ja, tritt rein in dieses Licht. Lass dieses Licht dein ganzes Leben durchleuchten. Und ich fasse das so einen langen Text kurz zusammen. Er endet damit, wer an mich glaubt, wer an Jesus glaubt, der wird gerettet und der lebt in Ewigkeit. Wenn wir die Geschichte in den anderen Evangelien lesen, alle Evangelien berichten davon, dann sehen wir, dass danach noch einige Handlungen folgten. Nämlich Jesus geht in den Tempel, ziemlich straight, nachdem er mit den Leuten geredet hat. Und dann jagt er da alle möglichen Leute raus, die in diesem Tempel alle möglichen Geschäfte treiben. Und sagt, hier Leute, geht nicht. Ja, ihr habt das Haus meines Vaters, das Haus Gottes zu einer Räuberhöhle gemacht. Also er reinigt den Tempel. Und es wird uns berichtet, Jesus blickt auf Jerusalem und er weint. Und er sagt unter Tränen, ach Jerusalem, hättest du doch erkannt, was dir dient. Aber es ist deinen Augen verborgen. Oder ich will es mal andersrum ausdrücken, du siehst nur, was an der Oberfläche ist. Du siehst nur das Äußere und du verstehst nicht, worum es eigentlich geht, diese Schicht tiefer dahinter. Und auch die Jünger verstehen es nicht, haben wir eben im Text gelesen. Ja, Jesus reitet da nach Jerusalem rein und obwohl die Jünger das Alte Testament kannten, ja, und auch sicherlich diesen Vers aus Sacharja kannten, trotzdem haben sie irgendwie nicht kapiert, was da eigentlich abgeht. Sie verstehen nicht, was da läuft. Sie verstehen nicht, was Jesus tut oder was er auch nicht tut. Aber später, da heißt es, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, da verstehen sie es. Rückblickend. Da kommt das Wort Herrlichkeit vor. Und ich habe mich mit diesem Begriff auch noch mal so ein bisschen beschäftigt. Also wir reden ja im Moment sehr viel von Herrlichkeit. Wir haben ja auch eine Konferenz vor uns, die diesen Titel trägt, Herrlichkeit. Und wir beten die ganze Zeit, ja, dass Gott mit seiner Herrlichkeit kommt und so weiter. Und dieser Begriff ist einer von vielen, der gar nicht so einfach zu fassen ist. Aber was hier ganz, ganz wichtig ist, ist ja einmal die Frage, welcher Zeitpunkt ist eigentlich gemeint? Das heißt, die Jünger verstanden es, was da abging, rückblickend, nachdem Jesus verherrlicht war. Wann war Jesus denn verherrlicht? Wann war denn der Punkt, wo Jesus verherrlicht war? Was bedeutet das denn eigentlich? Jesus war verherrlicht. Das ist ja auch wieder so ein Hochkanaanäisch, dritten Grades. Und ich glaube, dass man diesen Zeitpunkt verschieden ansetzen kann, spielt auch keine so große Rolle. Herrlichkeit, das kommt von dieser Wortstamm, kommt eigentlich von Herr. Also der Wortstamm für Herrlichkeit ist eigentlich Herr. Es ist nicht irgendwie Schönheit oder wunderschön oder besonders oder heilig oder irgendwie sowas, sondern dieses Wort hat etwas mit Herr zu tun, Herrlichkeit. Also die Tatsache des Herrseins, der Herrschaft. Und deswegen, wenn wir von der Herrlichkeit Gottes reden, dann sagen wir, dass wir ausdrücken wollen, das, was er ist, aufgrund seiner Herrscherstellung, seines Herrseins. Das würdige Abbild, ich habe mal ein altes Bibellexikon gewälzt, das Calver, das würdige Abbild seiner Macht und Größe. Finde ich einen schönen Ausdruck. Und zwar Macht und Größe, die er nicht nur hat, sondern die er ist in seinem Wesen. Damit unterscheidet er sich ja definitiv von uns allen. Und weil er diese Macht und Herrlichkeit, diese Macht und Größe ist in seinem Wesen, deswegen ist auch alles, was um ihn herum ist, immer davon geprägt. Das wird alles, was näher kommt oder was in seinem Umfeld ist, das wird auch so. Und deswegen, wenn wir in der Bibel so Beschreibungen lesen, im Alten Testament oder auch in der Offenbarung im Neuen Testament, die von der Umgebung Gottes sprechen, vom Himmel oder vom Thron oder so, dann ist das alles immer, hat immer diesen Geschmack von dieses Aussehen und diese Atmosphäre von Größe, von Macht, von Herrschaft, auch von Schönheit, auch von Heiligkeit und all diesen Dingen. Aber alles, weil er Herr ist. Und für Menschen ist diese Herrlichkeit normalerweise verhüllt. Wir sehen im Alten Testament, ich drücke das nochmal mit dem Calver Bibellexikon aus, kein sterbliches Auge kann die Herrlichkeit Gottes ertragen. Das ist gut auf den Punkt gebracht. Und deswegen hat Gott, der auch immer seine Herrlichkeit zu erkennen geben wollte, hat es immer irgendwie verhüllen müssen. Ja, so, dass der Mensch nicht stirbt, dass er das ertragen kann. Man konnte an Gottes Taten, konnte man seine Herrlichkeit ablesen. Er ist Menschen erschienen oder es gab Erscheinungen und Offenbarungen, direkte und sinnbildliche. Wir kennen da diese Wolkensäule im Alten Testament und Feuersäule und die Wolke, die den Tempel füllte und so weiter. Es war für den Menschen wahrnehmbar, aber nur verhüllt. Und dann kommt Jesus. Und das Neue Testament sagt uns, in Jesus wohnt die gesamte Fülle der Gottheit, uneingeschränkt. Und dieser menschliche Körper von Jesus, das ist die Hülle, aber sie verbirgt diese Herrlichkeit nicht mehr, sondern dieser Körper ist Teil des Ganzen. Wenn er dann für den Menschen stirbt und wieder aufersteht, das tut er ja mit seinem Körper und mit der gesamten Fülle Gottes in ihm, in seinem Wesen. Und da kommt eine andere Seite von Gott, die er schon immer hatte, aber kommt ganz deutlich zum Vorschein, nämlich seine Gnade und seine Wahrheit. Und dass Gnade und Wahrheit zusammengeht. Wenn Jesus wiederkommt, wird die Offenbarung seiner Herrlichkeit noch größer, sie wird noch sichtbarer sein. Und nochmal ganz fromm ausgedrückt, im himmlischen Jerusalem wird die Herrlichkeit Gottes überhaupt nicht mehr abgeschwächt sein durch irgendeine Hülle oder so, sondern sie wird leuchten wie die Sonne, sodass es kein anderes Licht mehr braucht. Und weil wir dann nicht mehr sterblich sind, brauchen wir auch keine Hülle und keinen Schutz mehr. Aber die großartige und erstaunliche Nachricht ist ja, dass wir im Neuen Testament sehen, Gott hat seine Herrlichkeit schon in seine Gemeinde hineingegeben. Wir reden nicht nur von der Zukunft, sondern von der Herrlichkeit in Gottes Kindern, von seiner Herrlichkeit in uns, die immer unverhüllter auch in uns zum Vorschein kommen soll und die sich bei uns, wie bei Jesus, durch Leiden, durch Prozesse, durch Wachstum immer sichtbarer entwickelt. Herrlichkeit. Es hat was mit Herrsein zu tun. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das nie vergisst. Die Frage, ist Jesus Herr? Auch in unserem Leben ist Jesus Herr, wenn wir auf die Pläne Gottes schauen. Okay, zurück zu unserer Frage, zu der Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Was erwartest du von Jesus? Hoffnung für die Zukunft. Das ist mein Titel für diese Predigt. Deswegen will ich jetzt endlich auch noch darauf kommen. Hoffnung für die Zukunft. Was ist deine Definition von einer hoffnungsvollen Zukunft? Ich habe ziemlich lange darüber nachgedacht, gestern und vorgestern, und ich habe gemerkt, dass ich das ziemlich schwer fand, für mich selber da eine konkrete Antwort drauf zu geben. Also das ist ja auch so ein Begriff, so ein schwieriger Begriff, Hoffnung. Also wir wissen schon, wie sich das anfühlt, wenn wir keine Hoffnung haben. Hoffnungslosigkeit, das ist ein grauenvolles Gefühl oder ein grauenvoller Zustand. Und emotional können wir Hoffnung auch beschreiben. Aber was bedeutet Hoffnung? Was enthält sie dann eigentlich? Und ich komme nochmal darauf zurück, dass ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, dass Ältere und Jüngere, die älteren und jüngeren Generationen tatsächlich verschiedene Bilder davon haben, was eigentlich das bedeutet oder was wir sie damit verbinden, wenn sie von einer hoffnungsvollen Zukunft reden. Ich habe den Eindruck, und ich zähle mich zu den Älteren, dass viele Ältere oder die ältere Generation oftmals einfach nur ungestört zu Ende leben will. Ich drücke es mal so ganz platt aus. Ja? Also wir wollen uns nicht mehr auseinandersetzen. Ich sage jetzt mal einfach wir. Ja? Wer sich dazu zählt, auf wen was zutrifft oder nicht, wer sich dazu zählt, das ist ja jedem selbst überlassen. Ich rede über diese Generation, über die älteren Generationen. Ja? Das fängt damit an, oh, lass mich in Ruhe mit diesem neuen Computer. Ja? Ich will mich damit gar nicht mehr auseinandersetzen, mit diesem ganzen digitalen Shit und so. Ja, das sagen ja, sagt ja so mancher Ältere. Oder ich will jetzt einen Ruhestand, das ist der verdiente Ruhestand. Ich will jetzt einfach nur meinen verdienten Ruhestand genießen. Ja? Ja, haben wir denn den Ruhestand verdient? Also ich meine, ist das die Perspektive einer hoffnungsvollen Zukunft? Ich glaube, solche Ausdrücke, das muss nicht immer so sein, aber so ein Ausdruck kann auch ein Hinweis darauf sein, dass der Mensch gar keine Zukunft mehr sieht. Dass es gar keine Hoffnung mehr auf eine Zukunft gibt, sondern das Gefühl, dass das Leben eigentlich vorbei ist und man hat es verschwenden müssen oder man hat es füllen müssen, ob man wollte oder nicht, mit ziemlich viel Arbeit oder was weiß ich, Pflichten oder so. Deswegen redet man dann vom verdienten Ruhestand. Und jetzt ist man diese Last los und jetzt will man einfach nur mal endlich leben. Es ist nicht mehr viel Zeit oder so, ist man endlich leben. Nach dem Motto, ich habe genug investiert, mein ganzes Leben war ich nur für meine Kinder da, mein ganzes Leben habe ich nur gearbeitet, mein ganzes Leben habe ich geschuftet und der Staat hat mir alles abgezogen. Mein ganzes Leben habe ich und meine Träume haben sich vielleicht nicht erfüllt oder viele nicht erfüllt oder so. Spürt ihr diese Atmosphäre? Das hat mit hoffnungsvoll nichts zu tun, das ist genau das Gegenteil, das ist eine Art Frust darüber, dass man eigentlich mit seinem Leben, was in der Vergangenheit liegt, nicht zufrieden ist, das Gefühl hat eigentlich irgendwie im Leben zu kurz gekommen zu sein. Und viele Menschen, die das sagen, die sind ja eigentlich im Leben nicht zu kurz gekommen. Die fahren vielleicht auch im Ruhestand total fette Autos oder, na, ihr wisst, was ich meine. Ja? Es gibt solche und solche Bevölkerungsgruppen natürlich. Was ist die hoffnungsvolle Zukunftsperspektive der älteren Generation? Fragezeichen. Und dann gibt es die jüngeren Generationen, die auch unterschiedlich sind zwischen den verschiedenen Generationen. Und viele Jüngere sagen heutzutage, wenn man sie fragt, sie sehen gar keine Zukunft mehr. Es ist auch keine hoffnungsvolle Zukunft. Sie sehen gar keine Zukunft mehr, weil die Erde doch sowieso zugrunde gerichtet wird. Wer hat das gemacht? Die Älteren. Die Älteren sind schuld. Also die Jüngeren machen mit, muss man ganz klar sagen. Also das auch bis hin zu denen, die sich irgendwo auf dem Asphalt ankleben oder so, fast alle irgendwie den Flieger nehmen, um nach Thailand in Urlaub zu fliegen oder irgendwelche solche Sachen zu machen. Also die jüngere Generation kann es ja nicht allein auf die Ältere schieben. Also es ist faktisch dann einfach nicht richtig. Aber natürlich liegt da was Richtiges drin. Die Generationen vorher haben sich nicht gekümmert, so. Und bis heute sind sie nicht wirklich bereit, sich zu kümmern. Die Jüngeren vielleicht auch nicht wirklich, aber es ist mal einfach Fakt. Die Älteren hinterlassen das. Und um mal mit einem biblischen Ausdruck zu arbeiten, es heißt, die Eltern sollen den Kindern Häuser bauen. Ja? Das ist ein Sprichwort im übertragenen Sinne zu verstehen. Die Älteren sollen dafür sorgen, dass die Jüngeren eine Zukunft haben. Das ist nicht mein Predigtthema heute, aber ich möchte gerne bei Gelegenheit darüber auch mal predigen, weil ich finde, das finde ich sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken als Generationen. Wie gehen wir mit dieser Erde und mit dieser Zukunft um und mit dem Miteinander um und der Verantwortung füreinander? Jetzt, ich kann es im Moment nur anreißen gerade, aber Fakt ist, es gibt Gründe, warum Jüngere sagen, sie sehen keine Zukunft mehr. Sie schauen auf den Klimawandel, auf die Umweltverschmutzung, sie schauen auf die kriegerischen Auseinandersetzungen, dass die Leute nicht in der Lage sind, in dieser Welt miteinander Frieden zu halten, Kompromisse zu schließen und so weiter. Und das alles zusammen löst eine solche Depression aus im Hinblick auf die Zukunft. Und ich glaube, das sollte auch jeder Ältere, sollte sich da mal reinversetzen, wie das ist für einen Jüngeren, der gefühlt sein ganzes Leben noch vor sich hat. Das tun Ältere oft nicht, dass sie sich setzen sich da oft nicht wirklich rein. Und dann gibt es da eine Generation, die sagt von sich, dass sie die Last Generation ist. Ja, die Gen Z, die Generation Z, sagt von sich, wir sind die letzte Generation. Also warum sollen wir überhaupt über die Zukunft nachdenken? Das hat es auch schon in früheren Generationen gegeben, dass Leute gesagt haben, die Welt ist so schlecht, da will ich keine Kinder mehr reinsetzen. Aber wenn sich diese Frage für irgendwen stellt, dann doch für diese Generation. Für diese Generation Z und dann die, die noch danach kommen. Aber wie gesagt, das ist jetzt heute, das sprengt den Predigtrahmen. Ich will auch Richtung Schluss steuern. Johannes Hartl hat mal eine ganze Reihe darüber gepredigt, dass es eine Ökologie des Herzens braucht. Und das finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Und ich will es mal so formulieren oder zusammenfassen, was nutzt die Erhaltung des Planeten, auf dem wir leben, ohne die Erneuerung der Herzen von den Menschen, die diesen Planeten bevölkern. Wir brauchen die Erneuerung des Herzens, wir brauchen neue Herzen, wir brauchen neue Menschen, Menschen, die von Gott neu, geistlich neu geschaffen sind. Denn ansonsten ist das so ein Kreislauf, der sich immer nur wiederholt. Denn wenn wir Menschen uns nicht verändern, wenn wir nicht in unseren Herzen, in unserem Wesen verändert werden, dann werden wir jeden Planeten, den wir ein bisschen erhalten haben, weiter zugrunde richten. Ja, es wird sich einfach immer alles wiederholen. Und die Kriege wiederholen sich und so weiter. Was wir brauchen, ist die Auferstehungskraft Jesu. Und zwar in unserem Leben im Hier und Jetzt. Es gibt so ein Lied von Timo Langner. Da gibt es eine Zeile, die heißt, deine Auferstehungskraft, die immer wieder Leben schafft, Unmögliches möglich macht, lebt in mir. Ein Lied, Heiliger Geist heißt das. Deine Auferstehungskraft, die immer wieder Leben schafft, die Unmögliches möglich macht, lebt in mir. Und ich glaube, das ist, was wir brauchen. Darauf läuft alles zu, darauf läuft alles hin. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen die Auferstehungskraft Gottes in unserem eigenen Leben, die in uns Leben schafft, die Unmögliches möglich macht, weil das ist der Gott, an den wir glauben, der das kann, dass diese Auferstehungskraft in mir, in uns lebt. Und ich möchte heute Morgen sagen, Gott hat einen hoffnungsvollen Plan für diese Welt. Und egal, ob wir älter sind oder jünger, wie unsere Perspektive ist, das ist die Antwort oder die Ansage Gottes für jeden von uns. Gott hat einen hoffnungsvollen Plan für diese Welt. Weil die Perspektive Gottes ist ja nun die entscheidende darin für uns. Ja, wir können sagen, ja, das sagen die Älteren und das sagen die Jüngeren, aber dann gibt es da noch einen, der ist ohne Alter. Ja, Gott. Der Gott, der diese Welt geschaffen hat, der machtvolle Schöpfer dieses Universums, der diesen Planeten Erde hier reingesetzt hat ins Universum und gesagt hat, das ist der Ort, an dem die Menschen leben. Dieser Gott hat einen hoffnungsvollen Plan für diese Welt. Das ist nicht so, dass Gott darauf schaut und dann sagt er so, jetzt, ich bin ganz fertig, ihr Menschen, ihr habt das alles zugrunde gerichtet. Ja, also ihr seid von der Sünde verdorben und ihr seid nicht in der Lage und jetzt habt ihr alles kaputt gemacht und jetzt bin ich auch ganz ratlos. Aber manchmal tun wir so, auch wir Christen tun manchmal so, als sei das so. Und da kriegst du einen Hals, ehrlich gesagt, ich muss auch sagen, wenn ich darüber nachdenke, wie dann manchmal darüber geredet wird, ja? Dann da kommt das Ende. Und dann wird da Ting, Tang, Tong, alles mögliche Schreckliche passieren. Ja, dann lesen wir da alle möglichen Endzeitberichte und dann gibt es da Leute, die ihr ganzes Leben damit verbringen, diese Endzeitberichte in die sogenannte richtige Reihenfolge zu bringen. Und dann schreiben sie Endzeitromane darüber und es ist alles nur furchtbar, was man darin liest. Man liest es und dann hat man nur noch Angst. Kennt ihr das? Und ich glaube, das ist nicht richtig, so damit umzugehen, weil es gibt eine Menge Vorhersagen, dass dies und jenes passieren soll. Und wir sehen das heutzutage schon. Ja, das ist ja liegt nicht nur in der Zukunft. Wir sehen Kriege, wir sehen Erdbeben, wir sehen Katastrophen, Klimakatastrophe und so weiter. Das liegt ja gar nicht alles in der Zukunft. Das meiste passiert ja schon jetzt oder ist schon passiert. Aber was die Offenbarung und die Prophetien der Bibel uns sagen wollen, ist nicht, hab Angst, es wird immer schrecklicher und schrecklicher und schrecklicher, sondern was alle diese Prophetien uns sagen wollen, ist, Gott bringt das Ganze in einem direkten Übergang zu einem wundervollen Ende, zu einem Ende, das seiner Herrlichkeit entspricht. Gott hat einen hoffnungsvollen Plan für diese Welt. Und weil das so ist, kannst du Hoffnung haben für deine Zukunft. Aber Gottes Plan für eine hoffnungsvolle Zukunft fußt nicht auf menschliche Strategien. Genauso wenig wie da an Palmsonntag, als Jesus einzog und die Leute ganz andere Erwartungen an ihn hatten. Es ist nicht so oberflächlich, nicht so an der Oberfläche der Geschehnisse nur. Sondern Gottes Strategie ist die, neue Menschen zu schaffen. Ja, der Mensch ist von der Sünde verdorben, der wird das niemals hinkriegen. Ja, es spielt keine Rolle, über welche Großmacht wir nachdenken oder Kleinmacht oder Kleinmensch oder Großmensch oder so, das spielt gar keine Rolle oder über welche Probleme wir gerade nachdenken, die uns vor Augen sind. Der gefallene Mensch, der von der Sünde verdorbene Mensch wird es niemals hinkriegen und unsere Strategien werden es niemals hinkriegen. Aber Gott hat vor, Himmel und Erde neu aufzusetzen mit Menschen, die er neu gemacht hat, die er geistlich neu gemacht hat und zu denen gehören wir. Und ja, tatsächlich, es gibt eine Last Generation. Die letzte Generation, wann auch immer es wirklich die letzte Generation ist, die auf dieser Erde lebt, das wird die letzte von der Sünde verdorbene Generation sein, die gleichzeitig dann Zeitzeuge sein wird, wie das ist, wenn Gott alle neu gemachten Menschen zur tatsächlich letzten Generation erklärt. Weil die tatsächlich letzte Generation, wann immer das ist, die sein wird, die für ewig lebt. Und die besteht nicht altersmäßig aus einer Generation, sondern diese letzte, diese ewige Generation, das ist der bessere Name, besteht aus den Menschen aller Generationen, die von Gott neu gemacht worden sind. Die von Gott zu neuen Menschen gemacht worden sind. Es kommt der Punkt, wo die Schöpfung, die Erde, alles was lebt, befreit wird von diesem Fluch der Vergänglichkeit. Die Perspektive ist nicht ein Ende, das drohend naht, sondern für Menschen, die Jesus kennen, die neu gemacht worden sind von ihm, ist die Perspektive ein neuer Anfang, ein direkter Übergang, ein neuer Anfang. Die Welt geht nicht einfach zu Ende, für uns sowieso nicht, sondern die Welt geht direkt weiter und das in einer neuen Weise. Gott hat etwas von seiner Herrlichkeit bereits in uns hineingelegt. Es ist der Heilige Geist, der neues Leben in uns schafft, der Unmögliches möglich macht, der in uns lebt. Dieser Heilige Geist lebt jetzt schon in uns und weil er jetzt schon in uns lebt, wird er einfach in uns weiterleben. Leben wir weiter in ihm, mit ihm, durch ihn, wenn die tatsächlich letzte Generation anbricht. Und ich will das sagen, ich will es wirklich wie so eine Proklamation der Hoffnung, damit will ich schließen, ich sage so, die letzte Generation, die tatsächlich letzte Generation, ist die Generation mit der größten Hoffnung. Ja, die von Jesus neu gemachten Menschen, das ist die tatsächlich letzte Generation. Und wir haben die größte Hoffnung, weil wir ewig auf einer neu gemachten Erde oder auf einer neuen Erde und einem neuen Himmel leben, wo Himmel und Erde zusammen sind, nicht mehr getrennt. Mit Jesus, dem König, der immer Frieden schafft. Wir werden heile Menschen sein, es wird keine Sünde mehr geben, wir werden keine Angst mehr haben, es wird keine Depression mehr geben. Es gibt keine Hoffnungslosigkeit mehr, keinen Klimawandel und kein Ende. Und so weiter und so fort. Das ist Hoffnung. Und ich glaube, Hoffnung, um dem nochmal eine Definition zu geben, weil dieses Wort echt auch schwer fassbar ist manchmal. Im biblischen Sinne bedeutet hoffen, etwas ganz fest und sicher zu erwarten, das wir glauben. Etwas, das wir glauben, fest und sicher zu erwarten. Es bedeutet, andersrum ausgedrückt, wir warten auf das, was wir glauben, weil wir sicher wissen, dass es kommt. Warum wissen wir es sicher? Weil Gott es gesagt hat und weil wir ihm glauben. Hoffen ist nicht so etwas Vages. Ich hoffe, dass das Wetter nachher gut wird, damit ich keinen Regenschirm brauche. Sondern Hoffen im biblischen Sinne ist so etwas wie die Weiterführung von Glauben. Das setzt sich auf Glauben drauf. Ich glaube, dass es so sein wird. Und jetzt hoffe ich, dass es kommt. Nicht vage, sondern sicher. Ja, ich glaube das. Gott hat das gesagt. Ich erwarte es jetzt. Hoffnung ist eigentlich Erwarten, dass Gott das tut, was er gesagt hat. Ich möchte gerne als Abschluss mit euch noch ein paar Verse aus Römer 8 lesen und noch kurz beten und dann schließen wir mit einem Lied ab. Ich lese ein paar Verse mehr, als auf dem Screen stehen werden. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Denn ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, wir sehen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, wir seufzen in unserem Inneren. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben, denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er ja nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann heißt es, wir warten zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Und dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir einmal nicht, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt, dann tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern, der erste Herrliche. Und Jesus, wir kommen zu dir und wir richten unseren Blick auf dich. Und Herr, wir sind als Menschen nicht fähig, selber Hoffnung zu entwickeln. Keine Hoffnung, die wirklich stabil ist und die uns in die Zukunft trägt. Aber Herr, wir stehen vor dir als Gemeinde und wir sagen als Jüngere, die oft keine Hoffnung mehr haben oder als Ältere, die auch keine Hoffnung mehr haben und das vielleicht gar nicht merken. Herr, wir kommen zu dir als Gemeinde und wir sagen, Herr, füll uns neu mit deiner Hoffnung. Und präg du dieses Bild, diese Perspektive, die du hast, wenn du auf die Welt blickst und auf die Geschehnisse dieser Welt, präg du die wirklich in unsere Herzen ein. Ob wir älter sind oder ob wir jünger sind, Herr, korrigier du unsere Perspektive, dass wir verstehen, wie dein hoffnungsvoller Blick auf diese Welt aussieht. Und dass unser Leben davon gefüllt ist, Herr, dass wir neu gefüllt sind mit Hoffnung. Und darum beten wir, Herr, dass du wirklich unser Leben erfüllst mit deiner Freude auf das, was kommt. Herr, dass es für uns Realität wird in unserem Inneren, dass wir verstehen, Herr, dass das neue Leben, das du uns gegeben hast, dass uns das durchträgt, dass das schon die Anzahlung ist auf das, was kommt. Und dass die Dinge nicht immer schlechter werden, sondern inmitten von allen schlechten Entwicklungen, Herr, du das Gute vorbereitest, in das wir hineintreten werden. Und ich bete, Herr, dass wir zu Menschen werden, die deine Perspektive verstehen. Nicht so wie die Leute damals bei deinem Einzug in Jerusalem, die ihre eigenen Vorstellungen hatten und davon so besetzt waren, dass sie nicht erkannt haben, was du eigentlich vorhattest zu sein für sie und zu tun. Herr, lass das bei uns nicht so sein, sondern lass uns verstehen, Herr, wie deine Perspektive ist. Wer du bist, wohin du mit uns gehst, wohin die Reise geht. Und ich bete darum, Herr, dass wir das lernen als ganze Gemeinde und jeder Einzelne von uns, wirklich so von diesem Wasser des Lebens bei dir zu trinken an jedem Tag. von dem Strom deines Geistes uns tränken zu lassen, erfüllen zu lassen an jedem Tag. Herr, weil das deine Herrlichkeit in unserem Leben ist und weil das dein Leben in unser Leben hineintransportiert. Danke, dass du unser König bist, Herr. Du sollst wirklich unser König und unser Herr sein.